Mich erreichte eine wunderbare Frage zum Thema Selbermachen von Gels, Riegeln oder eben Energiegetränken, kurz gesagt von Sportlerprodukten und worauf dabei zu achten ist, was vielleicht so Vor- und Nachteile wären und ob das mit oder ohne Eiweißpulver sinnvoll ist, das klären wir in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ein herzliches Dankeschön an Mike für die Frage an dieser Stelle und viele Grüße ins Münsterland. Und die Frage passt wunderbar zur aktuellen Situation. Wir haben ja ganz, ganz viele sportliche Events, wo es natürlich auch um die Frage geht, nehme ich jetzt das, was ich am Markt so finde und der ist wahrlich groß genug, oder mache ich mir das selber? Und da schließt sich sofort die Frage an, warum eigentlich selber machen, wenn denn das Angebot so riesig ist. Es ist ja wirklich für jeden was dabei, könnte man meinen. Lohnt sich das da noch, irgendwie selber Hand anzulegen? Was wären denn die Vorteile? Ein paar gibt es auf jeden Fall, wobei man hier immer genau hinschauen muss. Pauschale Antworten sind aus meiner Sicht nicht möglich, an der Stelle zumindest nicht. Klar, wenn ich es selber mache, weiß ich, was drin ist. Und das ist umso wichtiger zu wissen, wenn ich auf bestimmte Sachen meiden muss oder verzichten muss. Und dazu zählen ja beispielsweise Gluten, irgendwie Haselnüsse, Erdnüsse. Soja ist bei manchen problematisch, Fructose auch. Und wenn du dir mal die Sportlerprodukte so anschaust, dann findest du sehr, sehr, sehr viele Hinweise, was da drin ist, aber eben auch, was da nicht drin ist. Und klar ist, dass einige ganz bewusst auf Erdnüsse verzichten oder auf Haselnüsse und dann nur das Aroma nutzen, eben punkto Allergiefrage, dass da nichts Problematisches auftaucht. Das Wissen, was drin ist, ist das eine. Man kann es aber auch natürlich ganz gut einschätzen, wenn man die Zutatenlisten liest. Macht aber auch Mühe. Also Mühe hast du beim Selbermachen, aber auch beim Studieren von Zutatenlisten und beim Hinterfragen gegebenenfalls noch Hersteller anschreiben, ob da wirklich gewisse Sachen nicht drin sind, wenn es um jedes kleinste Gramm geht. Klar, geschmacklich kannst du dich viel besser einstimmen auf das, was du magst, wenn du es selber zubereitest. Dann kannst du auch die Sachen so dosieren, die aromagebend sind. Du kannst selber entscheiden, ob du ESO-Pulver mit Farbstoffen machen möchtest oder ob du das nicht magst. Wobei man aber auch sagen darf an der Stelle, es gibt einige wenige, die bei ESO-Produkten, also bei ESO-Getränken wirklich auf frei von Aroma gehen oder auch bei Gels zum Teil. Bei Riegeln ist klar, da macht das ja keinen Sinn, aber bei Pulver und bei Gels gibt es das tatsächlich, weil, unter uns gesagt, Farbstoff muss da nicht rein. Wozu brauche ich das? Das ist nur, um irgendwie, ja, wenn Orange draufsteht, das wie Orange aussehen zu lassen und jeder weiß, dass da keine Orange drin ist. Dann kann man auch die Farbe weglassen. Und das Aroma ist auch manchen unangenehm mit der Zeit. Die kriegen das über. Und von daher ist es durchaus interessant, auch für die großen Hersteller mal was zu machen oder mehr davon zu machen, was einfach geschmacksneutral ist, wo ich dann selber entscheiden kann, ob ich da irgendeine aromagebende Zutat mit reinmache oder halt nicht. Kosten sparen, das kommt drauf an, ganz ehrlich, auf die Auswahl deiner Zutaten. Wo sicherlich gespart werden kann, ist beim ISO-Getränk. Maltodextrin ist vergleichsweise günstig, ist ja so eine Standard- oder Hauptzutat in ISO-Getränken. Du brauchst noch Natrium, das könnte man über das klassische Salz aus dem Haushalt lösen. Natriumchlorid kann man nicht ganz so hoch dosieren, um noch einigermaßen erträglich den Geschmack zu steuern. Aber es würde funktionieren erstmal, du kommst damit ganz gut hin. Das wäre deutlich kostengünstiger, als wenn du natürlich ein fertig getuntes Produkt kaufst, wo auch aromagebende Zutaten echt Geld kosten können, je nachdem, was die für eine Qualität haben. Aber du musst halt dann schon wieder wissen, wie du es mischst, klar. Und bei Riegeln ist es ähnlich. Da kommt es auch immer sehr drauf an, was du für Zutaten nimmst. Sowas wie Haferflocken sind ja vergleichsweise günstig. Aber sobald du anfängst, mehr Nüsse, Trockenfrüchte da reinzupacken oder einen speziellen Sirup zu nehmen, damit der Laden zusammenhält, irgendwas brauchst du ja, aber nicht nur Sirup, sonst wäre es wie ein Bonbon, da muss auch noch mal ein bisschen Fett mit rein. Das sind dann alles so ganz kleine Dinge, die man austesten darf. Das ist ja wie so eine Art Versuchsreihe, die man dann zu Hause umsetzt. Und nicht zu vergessen, du brauchst auch immer so ein bisschen Info zur Lagerung. Verpackung sparen wäre vielleicht noch ein Punkt, der manchen oder der dir durch den Kopf geht als Vorteil. Auch das ist so eine Sache. Das kann man so oder so gestalten. Ob man da wirklich einspart, ist für meine Begriffe schwer zu bemessen, denn Riegel musst du sowieso irgendwie verpacken. Die müssen ja vom Zeitpunkt der Herstellung bis zum Verzehr irgendwie so gelagert werden, dass die das auch überstehen, diese Zeit. Und wenn du in der Trikottasche irgendwas Unverpacktes mitnimmst, das machst du einmal und dann wahrscheinlich nicht unbedingt ein zweites Mal, vorsichtig ausgedrückt. Das geht also eher schief. Ob du deine Verpackung hast, gibt ja diese, was sind denn das, diese Wachstücher, ob man die jetzt mitnimmt, die nehmen ja auch ein bisschen Volumen mit, weiß ich nicht. Irgendwelche Dosen, da brauchst du schon wieder einen Rucksack. Weil das oder Taschen da dran ist für einen Wettkampf unterwegs immer schwierig. Da fängt niemand an, seine Taschen auszuladen. Also ich habe es noch nicht erlebt, zumindest nicht bei den schnellen Leuten. Insofern ist das immer individuell zu klären. Da kommst du besser, du kaufst irgend so eine Gel-Geschichte in der Flasche, füllst das ins Trinksystem oder in die Trinkflasche um, dann ist da auch schon mal weniger, ich sag mal, Verpackungsmüll entstanden, als wenn du da 50 Beutelchen in Flaschen drückst. Das muss man immer noch mitsehen. Das ist für meine Begriffe, wenn man alles insgesamt sieht, schwierig. Und wenn du Zutaten kaufst, die sind ja auch verpackt. Also irgendwo hast du dann eine Verpackung und der Prozess der Herstellung muss auch gemacht werden. Ob das dann im Kleinen immer einsparender ist von irgendwelchen Ressourcen als im Großen, muss man auch fairerweise erstmal rechnen. Also da bin ich immer zurückhaltend. Was auf jeden Fall so ist oder Tatsache ist, selber machen ist schon eine Herausforderung. Denn du musst dich richtig gut auskennen und damit hängt ja auch noch ein Punkt 2 zusammen. Du musst Entscheidungen treffen. Nämlich, welche Zutaten wähle ich denn aus? Das heißt, du brauchst ein gutes Grundlagenwissen auf jeden Fall zu Kohlenhydratarten. Du solltest wissen, ja, welche Einzelbausteine beispielsweise in unterschiedlichen Zweifachzuckern stecken, das ist sinnvoll. Und auch so ein bisschen Erfahrungswert zur Haltbarkeit und sensorischen Eigenschaften ist schon nicht verkehrt. Denn eins ist ja auch klar, die Mischung aus Zucker und Wasser ist ja potenziell immer so eine gewisse, kleines Risiko für eine Gärung und die will natürlich keiner haben. Das heißt, zu Zucker in Lösung, in Wasser, kann man jetzt nicht ewig weit vorher anrühren und dann bei Sonnenschein irgendwo stehen lassen. Das verändert sich, das Getränk. Und genauso ist es ja auch bei diesen Hydrogels, wenn du da mal auf die Zutatenlisten guckst. Wasser ist überall drin, selbst in den Gels, die ein bisschen dickflüssiger sind. Aber da sind auch meistens irgendwelche anderen Sachen noch drin, die da für ein bisschen Konservierung sorgen. Das ist Teil der Geschichte. Sonst musst du es wirklich zeitnah selber machen und auch dann kühl genug lagern. Nichtsdestotrotz hast du ja, wenn du einen längeren Wettkampf machst, im Sommer über mehrere Stunden, dann auch die Sachen der direkten Sonne ausgesetzt. Kommen wir mal zum Thema ISO-Getränk oder Getränkepulver vielmehr. Das kann man ganz gut selber machen. Entweder sagst du, ja, ich mache es ganz simpel, ich brauche da nichts Großes. Ist von mir aus ein 2-3-Stunden-Wettkampf, dann könnte man mit einer Saftschorle, wobei man da auch gucken muss, was da drin ist. Jeder Saft hat ja unterschiedlich viel Zucker, da ist das Mischungsverhältnis immer noch mal ein bisschen anders. Oder du könntest Tee, Eistee mit Zucker, kannst du auch selber machen mit Honig, kannst du auch gestalten. Wichtig wäre dann nur, wenn du so einfach zweifach Zucker nimmst, 6% Zucker anteilig im Getränk, macht 60 Gramm auf einen Liter und das funktioniert. Dann kannst du noch ein bisschen Salz reinmachen, so 1 Gramm. Dann hast du erstmal eine Standardvariante dabei. Aber nie vergessen, nicht für jede Ausfahrt oder für jedes Training braucht man solch ein Getränk. Das wird gerne vergessen. Wenn du sagst, na, ich brauche echt viel Kohlenhydrat, ich möchte das Maximum ausnutzen, was mein Darm schafft, dann kommst du natürlich mit einem ja, Kohlenhydratarten-Mix besser. Das heißt, wir sind bei Maltodextrin oder bei Dextrinen, vielleicht auch bei hydrolysierter Stärke, die dann aus speziellen Sirupen ganz gerne genommen wird. Dann musst du, was heißt müssen, aber ich würde dann so 7-8% anteilig Kohlenhydrate im Getränk kalkulieren. Und von diesen, bleiben wir mal bei 8%, würde ich 3/4 Maltodextrin und 1/4 beispielsweise Haushaltszucker machen oder Glucose, Fructose. Wenn man jetzt nur Fructose macht, geht auch, aber dann schmeckt das Produkt süßer und dann merkst du schon, das sind so die Geschichten, die du für dich abwägen darfst. Nochmal zur Erinnerung, Fructose sollte nicht so viel im Getränk sein, erst recht nicht, wenn du das mehrere Stunden, also länger als 3 Stunden trinken willst. Da sind dann für den Fall so Sachen wie Agavendicksaft, Akazienhonig und sowas, ohne das zu strecken, schwierig. Wenn du sagst, naja, ich nehme ja eh Maltodextrin zu 3/4, dann ist das okay. Aber wenn du jetzt sagst, ich mache Tee mit Akazienhonig, würde ich mir überlegen. Nochmal zur Erinnerung, überall, wo du Haushaltszucker reinpackst, hast du immer 50 Glucose, 50 Fructose. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das bleibt so. Egal, ob das kristallin ist oder ob du das in Lösung gibst. Wenn es in Lösung gibt, dann ist es ja schon im Prinzip getrennt. Ne? Dann löst sich das auf, zumindest zu einem bestimmten Anteil. Und wir haben aber im Dünndarm mehr Transporteinheiten für Glucose als für Fructose. Deshalb sollte auch mehr Glucose ankommen als Fructose. Das sind dann die Feinheiten, wo ich vorhin sagte, du musst dich ein bisschen auskennen, was passiert und wozu was denn sinnvoll ist. Noch eine Sache zum Natrium. Das ist ja gerade bei den Temperaturen, die gerade so vorherrschen, super interessant. Gehen wir mal davon aus, es ist klassisch NaCl. Von mir aus Meersalz oder irgendwas. Dann ist es ziemlich eindeutig. Also ohne diese ganzen Zusätze, das nimmt ja auch immer ein bisschen Natrium von der Uhr. Wenn du wirklich pur Natriumchlorid hast, dann kannst du ungefähr mit 400 Milligramm Natrium rechnen pro Gramm Salz. Manche haben eine sehr feine Waage, da kann man das gut ausloten. Du kannst hier nicht überdosieren mit Salz, es ist vorher so ekelhaft, dass man es nicht mehr runterbekommt und dann brauchst du es auch nicht mischen, weil dann kriegst du es ja nicht abgeschluckt. In den Profigetränken sind dann noch andere Natriumverbindungen mit drin, meistens Natriumcitrat, das ist nicht ganz so salzig und das lässt sich auch bestellen, ja, kannst du machen, dann hast du halt noch eine Dose mehr. Ne, wenn du anfängst, dann Maltodextrin zu bestellen, dann hast du noch eine Zuckervarianten, noch ein bisschen ja, Natriumcitrat. Dann lohnt sich schon so eine breiter aufgestellte Produktion für noch ein paar andere Kollegen, weil das auch dann für dich ja gar nicht so einfach ist, all das aufzubrauchen. Also das wäre dann wieder so ein Punkt, ist es dann wirklich günstiger, wenn ich die Hälfte entsorge, weil es ja irgendwann fest geworden ist, der Pulver? Ich weiß es nicht. Also auch da muss man schon immer die gesamte komplexe Rechnung aufmachen. Wenn man über Kosten diskutieren will, muss es ja auch lagern, diese vielen Dosen. Das ist noch das andere. Ja, wenn es so heiß ist, wie üblicherweise im Sommer, so um die 30 Grad, dann ist mehr Natrium schon sinnvoll. Erst recht, wenn du viel Schweiß verlierst. Also das ist auch mal eine wichtige Größe zu gucken, was brauche ich denn? Aber das Problem haben wir, oder das Problem, die Herausforderung haben wir auch, wenn wir uns durch das breite Angebot an ISO-Produkten am Markt kümmern oder durchwühlen vielmehr. Die Sache mit den Gels und dem Selbermachen, das ist schon, ja, ein gewagtes Unterfangen. Vielleicht ist es deshalb auch nicht ganz so sehr im Trend. Und was könnte ich denn dafür nehmen? Ja, ich könnte Obst pürieren, ich könnte irgendwie Mousse nehmen, aber ganz ehrlich, da sind wir wieder bei Glucose und Fructose mit ein bisschen Wasser. Das ist auf lange Sicht nicht so kontraproduktiv, da bekomme ich nicht so viel Kohlenhydrate pro Stunde aus dem Darm ins Blut, dafür brauche ich längerkettige Geschichten. Ich brauche also wieder Dextrine und ich brauche vielleicht ein bisschen Stärke und wenn du dir die Gels anschaust, dann hast du auch immer irgendwelche Sirupe auf Basis von Dextrinen, Glucose, ein bisschen Fructose. Du hast auch Produkte, die so ein bisschen Stärke enthalten. Da nimmt man ganz gerne Reissirup oder sowas. Das heißt, du müsstest dich dann auch wieder um die Zutaten kümmern. Und gerade bei Sirup ist es wichtig, dass du dort auch ein gutes Mischungsverhältnis für dich erprobst. Denn ich habe das selber auch mal ausgetestet. Wenn es draußen relativ kühl ist und 15 Grad Celsius sind was anderes wie 30 Grad Celsius, auch für so eine Sirupflasche. Es gibt dann Zusammensetzungen, die lassen sich unheimlich schwer aus dieser Flasche rausbekommen. Da kannst du zwar drücken und versuchen, da was rauszukriegen, aber da bewegt sich nichts. Das ist sozusagen wie festgefroren. Bei 30 Grad läuft es dann wieder gut raus. Also das sind Sachen, die du unbedingt vorher ausprobieren müsstest, wenn du solche Experimente machst mit irgendwelchen Gels aus Sirupen, die stärkehaltig sind. Stell das Zeug mal in den Kühlschrank und guck mal, wie sich die Konsistenz verändert bei unterschiedlichen Temperaturen. Du weißt ja nicht, was dich erwartet. Es kann kühler sein und 10 Grad mehr oder weniger machen auch was aus. Ja, braucht man Isomaltulose in so Gels oder Isoprodukten? Ist eine gute Frage. Ich würde mal behaupten wollen, es ist noch nicht ganz erwiesen, ob so ein kleiner Zusatz von Isomaltulose bis zu 10%, der ja auch in den Profi-Produkten manchmal da drin ist, ob das jetzt wirklich den Mehrwert hat, den man sich so erhofft. Ich würde das ja mit Fragezeichen versehen. Oder sag mal, das steht für mich in den Sternen, da gibt es auch keinen Nachweis zu. Da gibt es ja ein paar Studien, wo man gesagt hat, man guckt, wie groß der Einfluss von oder Isomaltulose im Vergleich zu anderen Zuckerarten in Getränken während eines Grundlagenausdauertrainings ist. Aber wir machen das ja nicht im Zuge eines Wettkampfes. Ne? Und ja, man kann es reinpacken, aber dann hättest du noch eine Dose mehr zu kaufen und müsstest dann gucken, wie du die verbrauchst. Dann wäre die Option, wenn du da ein bisschen was, ich sag mal bis 10% in dein Isopulver mit rein mischst, dann müsstest du irgendwie diese restliche Geschichte mal beim Grundlagenausdauertraining verwerten. Sonst ist es ja halt sehr sparsam im Einsatz. Ne? Aber ob du dann noch Kosten sparst, wenn du wieder noch eine Dose mit dazu nimmst, I don't know. Das muss man rechnen. Eiweißpulver bzw. Aminosäuren sind auch so eine Sache in Gels und Isogetränken für einen Wettkampf immer schwierig. Also es gibt erstmal nicht so richtig einen Grund, in einem Ausdauertrainingswettkampf oder in einem Ausdauerwettkampf solche Sachen wirklich einzusetzen. Also man darf sich davon nicht zu viel erwarten, auf gut Deutsch gesagt, denn das Nadelöhr ist schon mal der Darm. Was kommt wirklich aus dem Darm ins Blut? Und was geht dann, wenn ich Eiweiß reinmache oder Eiweißpulver zulasten von Kohlenhydraten, die ich ja eigentlich auch gerne hätte? Die Profigetränke, die man heute so, oder ich sag mal, die Kohlenhydratgetränke sind in der Regel mit unterschiedlichsten Kohlenhydratarten dabei. Man muss das austesten für sich. Wenn man das mag, wenn man das verträgt, spricht erstmal nichts dagegen. Man muss dann halt nur für sich nochmal abwägen, komme ich mit der Kohlenhydratmenge hin? Irgendwo muss ich mich entscheiden. Und auch wenn ich jetzt Eiweißpulver, ist ja meistens auch Molkenpulver, wieder in so ein Getränk gebe und ich lasse das stundenlang bei 30, 35, 40 Grad stehen mit direkter Sonneneinstrahlung, vielleicht noch heißer dann am Ende, verändert sich ja auch das Produkt. Ich muss es auch die ganze Zeit über trinken wollen. Wenn ich das nicht zu mir nehme, dann nutzt mir das dann auch nichts mehr, was da drin ist. Ich komme ja nicht ran an die Kohlenhydrate und das Salz, was ich da vielleicht drin habe, weil es mir einfach überhaupt nicht mehr schmeckt. Also gerade solche speziellen Geschichten unbedingt vorher ausprobieren. Es ist nicht so, dass wir Aminosäuren zur Energiebereitstellung zu großen Teilen mit nutzen sollten. Es kommt ja eher darauf an, dass man das nicht unbedingt macht oder versucht komplett zu verhindern, soweit es geht zumindest, über eine adäquate Kohlenhydratversorgung und über das ganz klar strategische Mitbenutzen meines Fettstoffwechsels. Das ist beim Ironman ohne nicht zu machen. Und ehe ich da anfange mit Aminosäuren, würde ich erstmal an den beiden Stellschrauben drehen. Und dann sind in den Gels auch oder Getränken meistens so wenig drin, dass die Wirkung auch so, fraglich ist. Ja, und das wenig drin ist an Aminosäuren, das könnte auch damit zusammenhängen, dass die einfach nicht schmecken. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass gerade Produkte mit essentiellen Aminosäuren häufig als Kapsel angeboten werden oder irgendwie als Pressling, den man abschluckt einmal, weil das einfach besser zu konsumieren ist. Aminosäuren in Lösung muss man mögen. Deshalb wichtig, auch hier unbedingt vorher mal testen, ob das Gebräu dir dann schmeckt. Es ist nicht ohne Grund so, dass es tatsächlich relativ wenig Produkte am Markt gibt, die für die breite Masse gedacht sind und eben Aminosäuren und Molkenproteinpulver oder anderes Eiweißpulver wirklich enthalten und es dann Isogetränk dran steht. Das ist bei Regenerationsgetränken was völlig anderes. Dort gehört es rein, keine Frage, aber ins Isogetränk, ins klassische Isogetränk, was auch für den ambitionierten Wettkampf oder fürs ambitionierte Training gedacht ist, da ist das too much. Und es führt auch dazu, dass das Pulver schneller verklumpt. Das wird dann schneller fest. Wenn ich jetzt nur Dextrin habe und da keine Luft dran lasse, wo ja auch immer ein bisschen Feuchtigkeit ist, ist das länger haltbar. Das sollte man auch nicht ganz vergessen. Im Gegensatz dazu funktioniert das mit den Riegelchen super gut, wenn man die selber macht. Kohlenhydratreiche Zutaten sind, oder das Element schlechthin aus dieser Rubrik, sind Haferflocken. Manchmal auch Reis oder so Reis-Crispies, weil die halt wiederum glutenfrei sind. Und da gibt es unheimlich viele Rezepte. Da hast du vielleicht auch schon eins an der Hand, wo du sagst, ja, das mache ich immer. Oder so Flapjacks ist ja auch nichts weiter als gebackene Haferflocken. Das kann man alles machen. Man muss nur gucken, dass das gut zusammenhaftet, damit ich es auch entsprechend transportieren und essen kann, dass nicht zu fest ist. Bei Wärme wird es dann wieder ein bisschen weicher. Das ist der Vorteil, dass es vielleicht nicht so sehr klebt, dass ich es auch aus der Verpackung rausbekomme, die ich mir dann selber überlege. Auch das sind so Kleinigkeiten, die aber dann mit reinspielen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, unbedingt, gerade bei den selbstgemachten Sachen, Praxistest, Härtetest, unter genau den Bedingungen, wie du es später auch im Wettkampf nutzen möchtest. Alles andere ist Schönrederei. Das muss man dann einfach auch machen. Gibt auch Rezepte für Riegel auf Basis von Milchreis, habe ich auch schon gehört. Die sind dann meistens ja, tiefgefroren, da nimmt man die sich mit zum Training. Ob das dann für einen Wettkampf jeder Art auch so funktioniert, musst du wieder ausprobieren. Kommt auch immer darauf an, ob es eher was im Frühjahr, im Herbst ist oder im Hochsommer. Und du kannst ja dann auch wieder selber gestalten, wonach das Riegelchen schmecken soll. Ne? Kannst mit Obststückchen arbeiten oder eben auch nicht. Manche haben Nüsse drin. Dann habe ich auch über eine natürliche Variante so ein bisschen eine Proteinquelle dabei. Kann man auch machen. Ne? Also das würde ich dann eher in dem Riegel machen, also in einer festen Geschichte, als im Getränk. Zumal das dann auch länger im Magen liegt. Die Verdauung läuft ja ohnehin langsamer bei der höheren Belastungsintensität. Gerade im Dünndarm würde ich da ein bisschen taktisch ja, ein kleines Plus haben, wenn ich schon Protein aufnehme, was ich machen kann, wenn ich das über einen Riegel tue, als wenn ich das ins Getränk packe. Man sollte allerdings bei diesen Riegeln nochmal unterscheiden. Wenn ich jetzt sage, ich mache es für einen Wettkampf, brauche ich natürlich irgendwas echt Kohlenhydrathaltiges. Wenn man das Ganze für so eine, ich sag mal, Long-Distance-Geschichte macht, wo man sagt, ich will 24-Stunden-Rennen machen, mir ist die Zeit egal, ich muss durchhalten, dann kann man auch mit so Nussfruchtriegeln arbeiten. Die gibt es ja auch. Da kann man auch sagen, ach, ich mache das lieber als Kugel und habe dann so Energy Balls. Why not? Geht alles. Grundsätzlich solltest du aber, auch wenn du es selber machst, deine Produkte immer noch mal so eine Gesamtkalkulation machen. Ne? Wie viele Kohlenhydrate nimmst du denn dann mit all diesen einzelnen Elementen pro Stunde auf? Das ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, dich das dann so selber zu machen mit entsprechender eigener Herstellung, als wenn du die Produkte hernimmst, die Zutatenlisten und die Nährwertangaben dir anguckst und dann entsprechend hochrechnest. Das möchte ich an der Stelle nochmal unbedingt mit ergänzen, denn viel hilft ja nicht viel. Du musst immer gucken, wo sind meine Grenzen, was bekomme ich raus aus dem Darm und wie muss ich es gestalten, um an die Grenze ranzugehen, definitiv. Und gerade bei Riegeln ist auch nochmal ein Aspekt, ich muss ja kauen, logischerweise. Selbst wenn ich mir kleine Kugeln mache, irgendwie muss ich ein, zweimal muss ich kauen. Und es kaut sich bei einer Herzfrequenz von 160 oder mehr eben anders als bei einer gemütlichen Ausfahrt oder wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze. Also guck bitte auch dort nochmal genau, was passiert denn mit dem Produkt, was ich mir da zusammengebastelt habe, wenn ich es unter realen Bedingungen wirklich mal ausprobiere. Man kann das auch in Vorbereitungswettkämpfen machen und das ist fast noch sinnvoller, weil ich dann halt noch mal ein bisschen höher rankomme, die eben auch vergleichbar sind mit dem, was ich dann später vorhabe als mein besonderes Highlight vielleicht. Wäre ja schade, wenn du dir was selber machst und ausgerechnet beim Highlight des Jahres klappt das nicht. oder du hast plötzlich Bauchschmerzen oder merkst, boah, irgendwie war der so hart, der Riegel, ich konnte ihn gar nicht abbeißen, ging nicht. Oder mein Gel, meine Mischung, meine Sirupmischung kam nicht aus der Flasche gelaufen oder wie auch immer. Also ein bisschen austesten ist dann wichtig und da muss man, ja, das muss man gerne mögen, ein bisschen experimentierfreudig sein und dann gibt es kein, das ist besser oder das ist schlechter, sondern es gibt halt nur eine Variante, die für dich passt und für deine Wettkämpfe und für deine Trainingssituation. Ob man damit Kosten spart, Verpackung spart, muss man immer im Komplexen sehen. Da gibt es keine allgemeine Information oder kein allgemeines Fazit, weil das so unterschiedlich ist, was man auch an Zutaten hernimmt. Die liegen preislich so weit auseinander, dass das nicht einfach so zu beantworten ist. Was wichtig ist, du brauchst ein gutes Grundwissen zu Kohlenhydraten, wenn du selber Sachen herstellen möchtest und solltest dir auch so ein paar Lagerversuche mit einplanen, dass du auch vorher weißt, wie lange halten meine Produkte und wie verändern sie sich bei entsprechenden Temperaturen und auch bei entsprechender Verpackung. Das macht ja auch immer Einfluss auf die Haltbarkeit. Also das ist dann schon so ein bisschen wie Versuchsküche. Ja, und wenn dir auch eine Frage zur Sporternährung unter den Nägeln brennt, dann schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@foodeducation.de und dann gibt es die Antwort demnächst hier im Podcast. Ja, und wenn du jetzt gerade auch schon gemerkt hast beim Zuhören, bei mir ist das alles irgendwie viel zu kompliziert mit dieser ganzen Verpflegungsstrategie um meinen nächsten Wettkampf, dann helfe ich dir gerne und erstelle dir deinen individuellen Treibstoffplan und den Link zum Angebot, den findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und sage an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten Episode. Hab eine wundervolle Zeit bis dahin, deine Julia.